EHI Retail Insights. Der Podcast für alle, die im Retail entscheiden und die von den Besten lernen wollen.
Hallo, liebe Hörerinnen, liebe Hörer da draußen. Willkommen zu einer neuen Folge unseres Retail Podcasts. Jeden Mittwoch spreche ich hier mit Menschen aus der Handelsbranche. Wo kauft ihr eure Medikamente? Hat das E-Rezept euer Kaufverhalten verändert? Ich habe mich gefragt, wie es gerade so im Apothekenbusiness läuft und mich sehr gefreut, dass Doc Morris sofort zugesagt hat. Über die Transformation dieses spannenden Marktes spreche ich mit dem Group Director Communications and Public Affairs, Dr. Rainer Kern.
Bei nüchterner Betrachtung ist es so, dass Deutschland im internationalen Vergleich immer ein sehr gutes Gesundheitssystem hatte. Ich benutze jetzt die Vergangenheitsform. Dass wir aber sehen, dass wir in den letzten Jahren im internationalen Vergleich, was so die Patient Outcomes angeht, also die Versorgungsergebnisse für die Patienten, immer weiter zurückfallen, obwohl wir unglaublich viel Geld in dieses System geben.
Mein Name ist Caro Martens und ich blicke hier im Podcast mit euch gemeinsam hinter die Kulissen der wichtigsten und innovativsten Handelsunternehmen. Meine erste Frage an Rainer: Was lernt man als Wahlkampfmanager?
Ja, Wahlkampfmanager, das war in meinem früheren Leben und in einem anderen Jahrtausend ist schon lange her. Aber ich würde sagen, da kann man trotzdem eine Menge lernen, was so Kommunikationshandwerk angeht, was Politikvermittlung angeht. Und eigentlich lernt man da fürs Leben, ganz ehrlich. Das Erste, was man lernt, ist, du musst es wirklich kurz, einfach und klar machen. Wenn du politische Botschaften hast und du möchtest, dass die verstanden werden, musst du einrechnen, dass die Menschen eine ganz kurze Aufmerksamkeitsspanne haben, dass sie oft wenig Vorwissen mitbringen und dann auch gleich das Hirn abschalten, wenn du sie nicht in den ersten Sekunden bekommst. Der zweite Punkt, den man lernen muss und den man manchmal hart auch über Fehler lernt, ist, dass man wegbleiben muss von offenen Fenstern. Das heißt, man muss versuchen, Risiken zu erkennen, sie zu umschiffen oder sie zu eliminieren. Ich kann mal ein Beispiel geben, damit das nicht so abstrakt klingt. Robert Habeck hat jetzt im letzten Bundestagswahlkampf eine Debatte angefangen, die eigentlich überfällig ist und mit der er sich hätte wirklich gut profilieren können. Er hat gesagt, wir müssen drüber nachdenken, ob wir Sozialversicherungsbeiträge nicht nur auf Arbeitseinkommen, sondern auch auf Kapitaleinkommen erheben wollen. Leider hat er den Fehler gemacht, da keine Einkommensgrenze zu definieren. Die Konsequenz war, dass er 90% der Republik gegen sich aufgebracht hat, weil jeder Kleinsparer dachte, jetzt wollen sie mir noch an das bisschen Zins von meinem Festgeldkonto ran. Das war ein Rohrkrepierer. Das ist so ein klassischer Fall, wo man aus einem Fehler dann lernt im Wahlkampf. Und das Dritte, was wirklich wichtig ist, ist, nimm die Leute ernst. Man hat oft so eine Attitüde, gerade wenn man jung ist im Wahlkampf macht, dass man denkt, man weiß, wie es geht und man muss die Leute missionieren. Das ist falsch. Die meisten Leute denken und handeln sehr, sehr rational politisch, wenn es um ihre eigene persönliche Lebenssituation geht. Und die wollen mit dem, was sie umtreibt, gehört und gesehen werden. Deswegen ist die erste Aufgabe, hör mal zu, guck mal hin, nimm das auf, nimm das ernst und dann kannst du immer noch was sagen. Und da würde ich sagen, das sind so, ja, das ist Handwerkszeug, das nimmst du mit, das nutzt dir in jedem Job in deinem Leben. Wahlkampf funktioniert heute, was die Kulturtechniken angeht, viel anders als in den 90er Jahren. Heute läuft so viel über Social Media, mobiles Internet. Aber die Basics, die Grundwahrheiten, die sind die gleichen geblieben.
Ja, das klingt so, als ob es eine gute Schule gewesen wäre und ein guter Beginn deiner Karriere. Kurz, einfach und klar hast du gesagt, das können wir uns ja auch heute hier vornehmen für unseren Podcast. Also ich glaube, kurz wird er nicht unbedingt, aber einfach und klar auf den Punkt in einem so spannenden Feld. Für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt noch nicht parallel dein LinkedIn-Profil geöffnet haben, um zu gucken, wer ist denn dieser Dr. Rainer Kern? einmal ganz kurz, was du so gemacht hast, was ich deinem LinkedIn-Profil entnommen habe. Also korrigiere, ergänze gerne. Du hast hier in Bonn studiert Politikwissenschaften, Englisch, Geschichte, bist auch promoviert in Politik und warst dann 10 Jahre beim Deutschen Bundestag und bist dann weiter im Kommunikationsbereich immer geblieben und dann vor allem auch in dem Apothekenbereich. Du warst zum Beispiel Pressesprecher bei der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, warst Leiter der Kommunikation der Apothekerverbände und bist jetzt seit ungefähr 1,5 Jahren Group Director Communications and Public Affairs. Und das war korrekt, ja? Du hast keine Ergänzung?
Jein.
So viel kann LinkedIn ja eh nicht abbilden. Ne?
Aber ein bisschen zu viel der Ehre. Ich war Sprecher bei der Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung, nicht bei der Kassenärztlichen Bundesvereinigung. Wenn ich das unwidersprochen stehe lasse, dann ist mir der Kollege Stahlgraben.
Sehr gut. Ich habe es zu klein ausgedruckt. Wir sind jetzt hier schon voll in den Gesundheitsthemen mit meinen Augen. Auf jeden Fall. Lass uns mal starten mit dem Thema Arzneimittelversorgung in Deutschland, bevor wir dann auch später natürlich im Verlauf des Gesprächs über Doc Morris und euer Geschäftsmodell sprechen. Wie sieht eine gute Arzneimittelversorgung aus?
Also für mich sieht eine gute Arzneimittelversorgung so aus, dass ich jedes Medikament, das ich brauche, schnell bekomme. Und zwar unabhängig davon, wo ich bin und wie es mir geht. Sie sieht so aus, dass ich kein Medikament bekomme, das ich nicht wirklich brauche. Und auch keines, das ich mit den Medikamenten, die ich schon einnehmen muss, nicht verträgt. Und eine gute Arzneimittelversorgung sieht so aus, dass ich jede notwendige Beratung bekomme und meine Medikation wirklich verstehe.
Werbung. Revolutioniert eure Finanzinfrastruktur mit Stripe, die moderne Plattform für Zahlungen und Umsatzwachstum. Nutzer wachsen 7-mal schneller als S&P 500-Firmen. Entdeckt auf stripe.com, wie KI und Stablecoins eure Finanzen transformieren können. Jetzt ist natürlich die Frage, ob wir eine gute Arzneimittelversorgung auch in Deutschland haben. Jetzt wohne ich in einem super urbanen Raum. Ich wohne in Köln-Nippes. Wenn ich da jetzt so gedanklich über die Einkaufsstraße da gehe, Neusser Straße, da gibt's immer noch so viele Apotheken, wobei auch einige zugemacht haben und das auch sehr stark über die Leerstandsimmobilie sozusagen, über die Schaufenster kommuniziert haben, warum sie eben auch schließen, auch teilweise in einem sehr anklagenden Ton. Oder wir haben auch Apotheken bei uns, die streiken, die öffnen, die kürzen Öffnungszeiten und kommunizieren das auch total stark, warum sie das machen. Trotzdem würde ich jetzt sagen, gut, aber ich wohne eben auch so zentral angebunden in so einer großen Stadt, dass ich eine gute Versorgung habe. Aber das würde jetzt vielleicht jemand, der im ländlicheren Raum wohnt, gar nicht mehr so sagen können. Wie würdest du denn sagen, geht es dem stationären Apothekenhandel? Wie hat er sich so entwickelt?
Gemischt, durchwachsen, würde ich sagen. Also was man auf jeden Fall feststellen muss, ist, dass die Apothekenlandschaft immer heterogener wird. Früher haben sich die meisten Apotheken stark geglichen. Das heißt, die waren so ungefähr gleich groß, waren sich ähnlich von den Umsätzen her. Und das hat sich die letzten 15, 20 Jahre immer stärker differenziert. Das heißt, wir haben immer mehr Apotheken, die wachsen, größer werden, höhere Umsätze, mehr Mitarbeiter haben und viele Patienten versorgen, denen es auch wirtschaftlich richtig gut geht. Und wir haben aber am anderen Ende des Spektrums auch eine ganz erkleckliche Zahl von Apothekenbetrieben, die in einer prekären Situation sind oder kurz vor der Schließung stehen. Das sind meist kleinere Apotheken mit geringeren Umsätzen, weniger attraktiven Standorten und einer problematischen Umsatzrendite, die vielleicht schon unter 3% liegt, wo das nicht mehr wirklich funktioniert. Wir haben so seit 15 Jahren kontinuierlichen Trend, dass Apotheken schließen.
Wie viele gibt es ungefähr in Deutschland?
Wir haben jetzt noch so knapp 17.000 stationäre Vorortapotheken, also immer noch eine Menge und meiner Einschätzung nach auch wirklich, wirklich genug für eine flächendeckende Versorgung. Wenn man genau hinguckt, stellt man auch fest, dass die Apotheken, die schließen, ganz, ganz, ganz mehrheitlich eben nicht auf dem platten Land schließen. Der typischen Landapotheke geht's eher gut. die hat ein Alleinstellungsmerkmal, vielleicht ist in einer kleinen Stadt, drumherum sind vielleicht noch ein paar andere Gemeinden und alle gehen zu dieser einen Apotheke hin. Die sind auf Pumperl gesund. Wenn die zumachen, dann haben die vielleicht ein Nachwuchsproblem, weil keiner aufs Land ziehen will, aber kein ökonomisches. Und schließen müssen überwiegend Apotheken in Wettbewerbslagen, wo die nächste Apotheke weniger als 500 Meter weit weg ist.
Ja, also so wie bei mir so beschrieben, typisch.
Genau. So wie in Nippes, ja.
Und dann, ich hatte euch ja angefragt, ob ihr in den Podcast kommt und du hast sofort zugesagt und wir haben sofort telefoniert. Es hat mich total gefreut und schon in diesem kurzen Gespräch habe ich gemerkt, dass ich ganz viel gar nicht weiß über die Bedingungen von Apotheken und in unserem Vorgespräch hatten wir das dann ja auch nochmal ausgeführt und das fände ich, glaube ich, total cool, wenn du darüber nochmal so ein paar Worte verlieren könntest für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, weil es ist nun wirklich ein himmelweiter Unterschied, ob ich einen Lebensmitteleinzelhandel zum Beispiel habe oder Schuhe verkaufe oder eben eine Apotheke habe. Also was mir einfach total hängen geblieben ist, ist, wie viele rechtliche Bestimmungen ihr erfüllen müsst. Also ihr Apotheken, sage ich jetzt mal so. Ne? Vielleicht kannst du uns da nochmal so ein bisschen abholen, was so den Apothekenmarkt in Deutschland charakterisiert.
Ja, also wie du gesagt hast, Arzneimittel ist ein ethisches Gut. Und die Arzneimittelversorgung ist ein total stark regulierter Markt, ist eben Teil des Gesundheitswesens. Das fängt damit an, dass der ganz, ganz überwiegende Teil der Arzneimittel, die es in Deutschland gibt, apothekenpflichtig sind. Es gibt einige wenige Ausnahmen, wo man Sachen vielleicht auch im Drogeriemarkt bekommt oder im Lebensmitteleinzelhandel, aber die sind apothekenpflichtig. Der nächste Punkt ist, dass es in Deutschland ein Fremd- und Mehrbesitzverbot gibt. Das heißt, nur ein Apotheker darf eine Apotheke besitzen und führen. Deswegen ein Fremdbesitzverbot. Kapitalgesellschaften, wie zum Beispiel unser Unternehmen, dürfen in Deutschland keine Apotheke unterhalten.
Keine stationäre.
Keine stationäre, genau. Und Mehrbesitzverbot bedeutet, dass der Apotheker neben seiner Hauptapotheke auch maximal 3 Filialen haben darf, dass er also auch keine Kette aufbauen kann. Das heißt, es gibt sozusagen einen gesetzlichen Biotopschutz für diese kleinteilige Versorgungsstruktur durch die Apotheke vor Ort. Das ist so das Wesentliche an dem Rahmen.
Und das ist ja auch ein gigantisches Ding, ne? Also das ist auch das, was mir so hängen geblieben ist. Maximal 3 Apotheken. Er kann nicht filialisieren. Er kann nicht Synergien schaffen, die wir in anderen Retail-Bereichen zum Beispiel haben oder die ihr als Online-Apotheke auch aufbauen könnt. Wie groß ist so der Markt? Wie viel Umsatz steckt da drin?
Das ist ein wirklich großer Teich mit 3 verschiedenen Gewässern. Einmal sprechen wir über den RX-Bereich, also über den Bereich der verschreibungspflichtigen Arzneimittel, die dann in der Regel auch von der Krankenkasse oder von der privaten Krankenversicherung bezahlt werden. Das sind mit jährlich steigenden Wachstumsraten von 8, 10, 12% im Moment 58 Milliarden Euro im Jahr. Dann gibt es den OTC-Bereich, also den Bereich der Arzneimittel, die ohne Rezept over the counter gehen. Das sind so etwa 10 Milliarden nochmal jedes Jahr. Und dann kommen ja noch die Ränder dazu, so dieses Fringe-Angebot, Beauty and Personal Care, was natürlich nicht apothekenexklusiv ist in vielen Fällen, sondern was man auch dann im Einzelhandel bekommen kann. Aber was eben auch von Apotheken bedient wird, und das sind nochmal so um die 20 Milliarden Euro. Also alles in allem ein riesengroßer Markt.
Knapp 90 Milliarden.
Knapp 90 Milliarden, von dem 2/3 ja auch, wenn man möchte, als Markt krisensicher sind, weil sie nicht vom Geldbeutel der Konsumenten abhängen, sondern weil es sich um verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt, die der Patient bis auf einen Eigenanteil in der Regel auch von der Versicherung bezahlt bekommt.
Und was ist besonders in Deutschland im Vergleich zu den anderen Ländern in Europa zum Beispiel? Sind diese Dinge auch in anderen Ländern so üblich? Oder gibt es was, was in Deutschland nochmal besonders hervorsticht?
Also ich glaube, der größte Unterschied zu anderen europäischen Staaten ist wirklich die schiere Größe des deutschen Marktes. Wir haben halt nur mal 84 Millionen Menschen. Und dadurch ist das mit Abstand auch der größte Arzneimittelversorgungsmarkt in Europa. Darüber hinaus haben wir in Deutschland eine Besonderheit, die es nirgends auf der Welt gibt, außer, glaube ich, noch in Chile. Und das ist der Umstand, dass wir zwei verschiedene Versicherungssysteme haben. Dass man einmal sich um die gesetzliche Krankenversicherung kümmern muss, in der ungefähr 90% der Bevölkerung versichert sind. Und dass es dann noch private Krankenversicherungen gibt, die ein paar andere Regeln hat und in der dann nochmal 10% der Bevölkerung versichert sind. Dritter Punkt ist vielleicht, dass wir in Deutschland im europäischen Vergleich ein bisschen schleppend, ich möchte fast sagen schlafmützig sind, was die Digitalisierung im Gesundheitswesen angeht. Und ich denke, da werden wir auch noch zu kommen, was das im Einzelnen heißt. Und das ist schon mal ein spezieller Punkt. Sonst ist es so, dass jedes Land in Europa und eigentlich in der ganzen Welt seine eigenen Besonderheiten und Gesetzmäßigkeiten hat in der Arzneimittelversorgung. Gesundheitsversorgung ist in der Europäischen Union anders als andere Politikbereiche, nicht harmonisiert, nicht vergemeinschaftet, sondern liegt über weite Strecken in der Hoheit des jeweiligen Nationalstaates. Deswegen ist es auch überall anders.
Aber würdest du sagen, dass wir eine gute Gesundheitsversorgung in Deutschland haben? Das ist ja so oft, es wird so oft so geklagt. Man muss so lange warten auf Arzttermine oder ein Arzt hat gefuscht, was weiß ich.
Ja, gejammert wird auch im besten System und zwar nicht nur von den Patienten, sondern auch von den sogenannten Leistungserbringern, also die Patienten versorgen. Aber bei nüchterner Betrachtung ist es so, dass Deutschland im internationalen Vergleich immer ein sehr gutes Gesundheitssystem hatte. Ich benutze jetzt die Vergangenheitsform. Dass wir aber sehen, dass wir in den letzten Jahren im internationalen Vergleich, was so die Patient Outcomes angeht, also die Versorgungsergebnisse für die Patienten, immer weiter zurückfallen, obwohl wir unglaublich viel Geld in dieses System geben. Das heißt, wir müssen feststellen, dass unser System immer weniger effizient ist. Immer mehr Geld wird reingepumpt und trotzdem werden die Patient Outcomes allmählich schlechter. Und das können wir uns eigentlich auch nicht mehr leisten. Es ist jetzt schon so, dass die Sozialversicherungsbeiträge durch die Decke schießen. Mhm. Und wir haben in diesem Jahr einen sehr, sehr starken Anstieg der Zusatzbeiträge für die gesetzliche Krankenversicherung. Mhm. Merkt jeder in seinem Portemonnaie. Erlitten. Und dieser Aufwärtstrend ist leider ungebrochen. Es werden weitere Krankenkassen im Laufe des Jahres oder zum nächsten Jahreswechsel ihre Beiträge weiter anheben müssen. Und da muss was passieren in Sachen Effizienzsteigerung.
Und ich weiß, dass ihr bei Doc Morris oder auch du im Speziellen da viele Vorschläge auch schon gemacht habt, wie man effizienter werden kann, wie man die Digitalisierung vorantreiben kann. Darauf kommen wir auch später im Verlauf im Gespräch drauf zurück. Jetzt noch eine Frage allgemeiner über den Apothekenmarkt und dann kommen wir auch ganz konkret zu Doc Morris. Was würdest du sagen, wie verhalten sich Online- und Offline-Apotheken zueinander? Ich habe jetzt eben auch nochmal, bevor du hier ins Studio nach Köln gekommen bist, nochmal gegoogelt, Paracetamol. Ich habe gesehen, da gibt es Shop-Apotheke, Aponeo. Ich kann bei Amazon auch nicht apothekenpflichtige Produkte, also Paracetamol hätte ich da jetzt kaufen können, apotheke.de. Es gibt natürlich Doc Morris, ihr wart auch ganz oben bei Google bei mir. Was würdest du sagen, wie verhalten sich dieser Online- und dieser Offline-Markt zueinander? So ein bisschen, ich war vorher in der Buchbranche, erinnerte mich das nämlich auch an diesen, ich sag mal, Kampf der unabhängigen Buchhändler. Es gibt ungefähr 5000 Buchhandlungen in Deutschland gegenüber Amazon vor ungefähr 10 bis 15 Jahren. So dieses Verteufeln auch, ne, von diesem großen Anbieter. Wie kannst du diese Atmosphäre, wie würdest du die beschreiben?
Also ich würde mal vor die Klammer meine eigene Überzeugung ziehen wollen. Und die sieht so aus, dass ich denke, dass Telepharmazie und Online-Apotheken und Apotheken vor Ort einfach unterschiedliche Standbeine sind, die man alle braucht, um mittel- und längerfristig in Deutschland noch eine flächendeckende Arzneimittelversorgung in guter Qualität aufrechtzuerhalten.
Was ist Telepharmazie?
Telepharmazie ist das, was wir tun, indem wir Patienten pharmazeutisch über Distanz betreuen, unter Nutzung digitaler Methoden, aber auch eine Apotheke vor Ort kann ja und wird in Zukunft in zunehmendem Maße Telepharmazie betreiben, indem sie ihre Patienten, die vielleicht auch nur ein paar Kilometer weg sind, aber vielleicht immobil sind und im Krankenbett liegen, dann über einen Videochat oder über asynchrone digitale Kommunikation, einfach über eine Chatfunktion betreuen. Mhm. Das heißt, in Zukunft wird das sowieso immer mehr verschwimmen und wir brauchen beides und wir brauchen auch Hybridformen zwischen online und vor Ort. Das ist meine Überzeugung vor die Klammer gezogen. Das muss so sein, weil wir anders das wachsende Versorgungsbedürfnis der Bevölkerung werden gar nicht mehr erfüllen können. Wir haben einen Fachkräftemangel in der Pharmazie, der nimmt zu. Und wir haben gleichzeitig eine wachsende Morbiditätslast in der Bevölkerung, weil in den nächsten Jahren gehen die ganzen Babyboomer aus dem Arbeitsleben raus und langsam in die Morbidität hinein.
Oh Gott.
Und dadurch wird die Betreuungsaufwände steigen und die Zahl der Fachkräfte, die zur Verfügung stehen dafür, die wird weniger. Also was muss ich tun? Ich muss große Nachfrage und ein knappes Angebot möglichst ortsunabhängig zueinander bringen können, dass ich eine optimale Allokation habe und das kann Telepharmazie. So, jetzt habe ich das länger vor die Klammer gezogen, als ich wollte, weil die eigentliche Frage ist ja noch nicht beantwortet. Wie verhalten sich Online-Apotheken und Vor-Ort-Apotheken? Die sozialpsychologische Antwort wäre, es gibt da ein gut gepflegtes, einseitiges Feindbild.
Mhm.
Ich kenne keine Online-Apotheke, die sagen würde, wir brauchen keine Vor-Ort-Apotheken. Es gibt auch Online-Apotheken, das gilt auch für uns, die, wo sich das anbietet, mit Vor-Ort-Apotheken kooperieren. Aber die Berufsorganisationen der Vor-Ort-Apotheken haben seit Jahren, um nicht zu sagen Jahrzehnten, da ein ganz klares Schwarz-Weiß-Bild und über Jahre auch versucht, eine politische Forderung durchzusetzen, dass man den Versandhandel mit Arzneimitteln wieder verbietet. Der ist 2004 erlaubt worden in Deutschland und seither wird eigentlich politisch daran gearbeitet, ob man ihn nicht wieder verbieten lassen kann. Es war jetzt im Wahlkampf auch wieder zu hören und zu spüren. Rechtlich hat das keine Chance mehr, das gibt das EU-Recht nicht her. Wir leben hier dann am Ende doch in einem freien Binnenmarkt, auch wenn die Gesundheitssysteme weitgehend national reguliert werden.
Dann sind wir jetzt angekommen bei Doc Morris. Doc Morris, Ihre Online-Apotheke für Arzneimittel und Beratung. Telepharmazie hast du gerade ja auch schon ausgeführt. Nimm uns doch mal mit in die Welt von Doc Morris. Ich glaube, ihr seid vor 2004 gegründet, ne? Unternehmenssitz in den Niederlanden. Erzähl doch mal für die Leute, die vielleicht auch noch nie auf eurer Webseite waren. Ja.
Also Doc Morris wird als Marke dieses Jahr ein Vierteljahrhundert alt. Das ist also das Jubiläumsjahr 2025. Und daran kann man auch schon ablesen, dass Doc Morris so ein First Mover, kann man schon fast sagen, im Online-Apothekenmarkt war und gestartet ist, als der Versand verschreibungspflichtiger Arzneimittel eben noch gar nicht erlaubt war. Damals zunächst ein relativ kleines Unternehmen, dann über eine immer wieder wechselvolle Geschichte langsam groß geworden, ist Doc Morris mittlerweile eine in der Schweiz kotierte Aktiengesellschaft. In der Schweiz sagt man nicht notiert, sondern kotiert. Mit einem Jahresumsatz jenseits der Milliardengrenze, mit circa 10,5 Millionen aktiven Kunden, Tendenz deutlich steigend.
In Deutschland? 10 Millionen?
Ja, ja. Und jetzt unterwegs in diesem sich natürlich sehr stark in Bewegung befindlichen Arzneimittelmarkt.
Und ihr habt sämtliche Bereiche, die du ja eben auch beschrieben hast, apothekenpflichtige, verschreibungspflichtige, OTC, Beauty, Personal Care. Man kann alles quasi bei euch bestellen und man kann auch beraten werden. Ne? Und wie viele Produkte habt ihr so zum Beispiel im Portfolio? Wo ist eure Logistik?
Also wenn ich jetzt auf die Stockkeeping Units gucke, also sozusagen wie viele Lagernummern haben wir, dann kommen wir so bei, natürlich leicht schwanken, aber so bei plus minus 170.000, 180.000 raus. Das ist also ein sehr breites Sortiment und darin ist enthalten das gesamte Vollsortiment einer Apotheke. Wir müssen auch voll versorgen, wenn wir in Deutschland versorgen. Das heißt, alle Arzneimittel, die in Deutschland zugelassen sind und die für Deutschland erhältlich sind, die müssen wir auch beliefern können und das wollen wir auch. Es gibt so ein paar Ausnahmen rechtlicher Natur, ein paar Sachen, die wir nicht dürfen, die nur für Ortapotheken dürfen. Aber ansonsten haben wir da das ganze Vollsortiment an Bord.
Und ich kann jetzt quasi da jedes Medikament in den Warenkorb packen und kriege das dann, wie lange dauert das, bis das mir zugestellt wird? Manche Medikamente sind ja zum Beispiel auch kühlpflichtig, das ist alles kein Problem sozusagen.
Wenn es kühlpflichtige oder kühlkettenpflichtige Arzneimittel sind, dann verschicken wir die mit einem Spezialversender. Da ist dann, die werden temperaturgeführt, transportiert von Haustür zu Haustür. Und da ist dann sogar ein Temperaturlogger drin, der dann dokumentiert, dass die vorgeschriebene Temperatur von in der Regel 2 bis 8 Grad nicht unter- oder überschritten wird. Das machen wir, das ist kein Problem. Das ist allerdings ein kleinerer Teil dessen, was an Arzneimitteln bestellt wird. Mhm. Bei verschreibungspflichtigen Arzneimitteln ist es so, dass wir Next-Day-Delivery-Versprechen haben. Das heißt, jeder Patient, jeder Kunde, der bis abends um 8 werktags bei uns ein E-Rezept einreicht, bekommt sein verschreibungspflichtiges Arzneimittel, so es denn lieferbar ist, egal wo er im Bundesgebiet wohnt, mit Sicherheit am nächsten Tag. Das ist ein Versprechen, das wir geben und das wir in den allermeisten Fällen auch eingehalten bekommen. Bei OTC, also bei nicht verschreibungspflichtigen Arzneimitteln, ist es so, dass die Bestellung in der Regel am gleichen Tag zumindest noch das Lager verlässt, kann auch unter Umständen mal am Tag drauf sein und dann vielleicht so 2-3 Tage insgesamt nach der Bestellung dann beim Kunden eingeht.
Und gibt es was, was ihr macht, von dem man denkt, dass ihr es nicht anbieten würdet?
Naja, Online-Apotheken wurde ja in den letzten Jahren immer so hingestellt, als wären das keine richtigen Apotheken, als würde da keine Pharmazie gemacht. So. Tatsächlich ist das Gegenteil der Fall. Also wir machen etliche Dinge, die die Apotheken vor Ort nicht machen. Unsere Pharmazie und unser Lager, die sitzen in den Niederlanden. Das heißt, wir müssen als zugelassene Apotheke in den Niederlanden niederländisches Apothekenrecht berücksichtigen und erfüllen. Gleichzeitig müssen wir aber das deutsche Apothekenrecht auch erfüllen und berücksichtigen. Jetzt ist das niederländische Apothekenrecht an manchen Punkten aber etwas strenger. Zum Beispiel ist es in den Niederlanden so, dass man für jeden Patienten, den man als Apotheke hat, ein Dossier führen muss, ein Medikationsdossier. Da sind wir in Deutschland erst in der Entwicklung dafür und das ist in den Niederlanden schon seit Jahren der Fall. Wir haben also für die Patienten ein Medikationsdossier, wo wir auch reingucken können, was hat er in der Vergangenheit bekommen und dann auch checken können, okay, der hat jetzt das Produkt A bestellt. Da gibt es aber unter Umständen eine Wechselwirkung mit dem Medikament B, das er vor 2 Monaten bestellt hat. Und das wird dann automatisch gegengecheckt. Und wenn da Probleme entstehen, dann gibt es entweder eine Rücksprache mit dem Patienten oder mit dem behandelnden Arzt.
Das geht so ein bisschen in die Richtung von digitaler Patientenakte, oder?
Ja, also als Nukleus davon. Ne? Es ist noch nicht die ganze Patientenakte, es ist mehr eine Medikationsliste oder ein Medikationsplan, den wir jetzt haben. Also fast jeder Patient, der bei uns verschreibungspflichtige Arzneimittel bestellt, der durchläuft dann diesen Checkprozess und bekommt mit seinem Medikament einen individuellen Patientenbrief zugeschickt. Da steht dann drin: Liebe Frau Meier, lieber Herr Schmidt, Sie haben das und das bestellt. Denken Sie dran, dass Sie das so und so dosiert einnehmen müssen. Und bitte beachten Sie, dass Sie auch noch folgende andere Medikamente in der Vergangenheit bestellt haben. Wenn Sie die gleichzeitig einnehmen, dann dürfen Sie das eine nur morgens, das andere nur abends einnehmen. Oder denken Sie dran, Sie haben jetzt eine Antibiose, keine Milchprodukte dazu. Das heißt, was der Patient bekommt, ist eine Art individualisierter schriftlicher Beipackzettel, die auf genau seine Situation eingeht, kriegt man in der Apotheke vor Ort nicht. Mhm. Ja, du fragst, was macht ihr, was man nicht erwarten würde? Wir machen auch manchmal Sachen umsonst. Also umsonst im Sinne for free. Unsere Pharmazeuten machen, wenn die Patienten danach fragen, auch eine erweiterte Medikationsberatung bei Polymedikation. Das klingt so technisch. Mhm. Das ist eine pharmazeutische Dienstleistung, auf die gesetzlich versicherte Patienten Anspruch haben, wenn sie dauerhaft 5 oder mehr Arzneimittel einnehmen müssen. Da checkt man dann genau, Was nimmt der Patient? Vertragen sich die Arzneimittel miteinander? Hat er verstanden, wie er sie einnehmen muss? Ist das alles richtig dokumentiert?
Ja, das ist ein Riesenthema, ne? Ich habe das mal gelesen, dass das einfach auch eine sehr häufige Todesursache leider ist, dass Menschen Medikamente nicht richtig einnehmen, weil das durchaus komplex werden kann, ne? Also Montag, Dienstag, Mittwoch, mittags, abends.
Ja, das kann sehr, sehr komplex werden. Dann ist oft so, dass ältere Menschen, die mehrfach erkrankt sind, dann irgendwann vielleicht auch die körperlichen oder kognitiven Fähigkeiten verlieren, sich selber um ihre Medikation richtig zu kümmern. Die verstehen es dann nicht mehr oder kriegen einfach auch den Blister nicht mehr auf, weil sie Rheuma haben. Also das sind so Dinge, an die man oft gar nicht denkt. Ja, da ist sozusagen so eine systematische Betrachtung der Gesamtmedikation ist so eine pharmazeutische Dienstleistung, die man als Apotheke machen kann. Wir machen die, wenn die Patienten die nachfragen, wir kriegen sie aber nicht vergütet. Die Apotheken vor Ort kriegen sie vergütet. Natürlich arbeiten wir dafür, dass wir in Zukunft diese Vergütung auch bekommen, aber man versagt sie uns im Moment mit der Begründung, sowas könne man ja online nicht machen.
Ich denke, da wird sich in Zukunft noch einiges ändern, damit wir eben auch effizienter werden können, was wir am Anfang ja auch schon mal besprochen hatten. Ich muss gestehen, dass ich immer nur bis vor kurzem stationär in Apotheken war, ne? Wenn man mal irgendwie...
Macht nix.
Ja, bis vor kurzem, es hat sich geändert. Wenn ich jetzt, ich hatte zum Beispiel letztes Jahr total viele Kita-Viren abbekommen, war dann beim HNO, krieg ein Rezept für Antibiotika. Ich würde nie auf die Idee kommen, das online einzulösen. Ne? Ich gehe zur Apotheke, ich krieg's okay, lass mich kurz beraten. Neulich war ich mit meiner Tochter beim Kinderarzt und sie bekam eine Salbe verschrieben, die aber angemixt werden musste. Mhm. Wäre ich auch bis zu unserem Gespräch nie darauf gekommen, dass ich es ja auch theoretisch mit dem Rezept online hätte lösen können. Ne? Weil bei dieser Salbe musste ich natürlich jetzt auch, ich glaube, 1,5 Tage oder so warten oder mir wird es zugeschickt. Also das wären so Sachen, wo ich eine Online-Apotheke nie auf dem Schirm gehabt hätte. Dann habe ich, ich erzähle mal ein bisschen von meiner Gesundheitsakte, aufgrund der Antibiotika-Einnahme habe ich danach eine Darmsanierung gemacht und musste Probiotika kaufen und dann bin ich online gegangen, weil der Preisunterschied vom stationären Handel und Online-Handel bei diesen Probiotika war so enorm, ne? Also teilweise 30-40%. Deswegen, ich habe mich da auch geöffnet für die Online-Apotheke. Und ich habe gesehen, ihr habt auch Doc Morris mit G, also D-O-G Morris. Also ihr habt auch Sachen für Hunde oder auch für andere Tiere.
Ja, also wir vertreiben auch Tierarzneimittel und auch Nahrungsergänzungsmittel für Tiere und andere Sachen, die man fürs Haustier braucht. Allerdings keine Arzneimittel für Lebensmitteltiere, wie das technisch heißt. Ne? Also du kannst jetzt bei uns nicht das Antibiotikum für die Kuh im Stall bestellen.
Ah, okay. Mhm.
Sondern nur für Tiere, die nicht in die Lebensmittelproduktion gehen. Ja.
Ah ja, also so für die typischen Haustiere, sag ich mal.
Ja.
Lebensmitteltiere, da habe ich auch wieder was gelernt.
Ich weiß, es ist ein hässlicher Begriff, aber er lautet so.
Okay, dann kommen wir zu einem wichtigen Wendepunkt, einem erfreulichen, nämlich das E-Rezept. Ja, was bedeutet das E-Rezept? Was hat das für euer Business verändert? Wie stark wird das genutzt? Wie läuft das technisch? Erzähl mal ein bisschen.
Also die Einführung des E-Rezeptes war was, auf das Online-Apotheken Jahre hingefiebert haben. Und es gab auch viel Zeit zum Fiebern, weil sich die Einführung immer wieder verzögert hat. Ursprünglich sollte das E-Rezept mal 2006 eingeführt sein. 2006.
Oha.
Dann sah es wirklich, wirklich so aus, als würde es 2022 klappen. Und 10 Tage vor dem offiziellen Datum hat damals das Bundesgesundheitsministerium dann doch nochmal die Reißleine gezogen, hat gesagt, ja, das technisch alles klappt alles nicht so richtig, müssen wir nochmal warten. Das war natürlich für Online-Apotheken eine böse Zeit, weil die hatten sich alle auf diese Deadline eingerichtet und auch schon Kampagnen angefahren, um dann Kunden im Rx-Bereich für E-Rezepte zu gewinnen. Und dann kam es erstmal nicht so. Zu Beginn 2024 kam dann tatsächlich die verpflichtende Einführung des E-Rezepts in der gesetzlichen Krankenversicherung. Das funktionierte dann auch ziemlich schnell, ziemlich gut.
Ihr hattet ja viel Zeit, euch vorzubereiten.
Wir hatten viel Zeit, uns vorzubereiten. Und leider gab es aber dann doch noch mal eine Hürde zu nehmen, weil das E-Rezept war zwar schnell da, und hat sich auch direkt als Standard etabliert. Aber es gab am Anfang gar keine Möglichkeit, das E-Rezept wirklich digital einzulösen. Das heißt, E-Rezept bedeutete am 2. Januar 2024, dass man seine elektronische Gesundheitskarte genommen hat und damit in die nächste Vorortapotheke gegangen ist, wo sie in ein Kartenlesegerät gesteckt wurde, sodass die Apotheke auf dem Server in der Telematikinfrastruktur, die es dafür gibt, das betreffende Rezept abrufen und beliefern konnte. Eine Lösung, das über große Distanz zu machen, gab es nicht wirklich. Also es gab eine, aber die war technisch so kompliziert, dass kein Mensch das gemacht hat. So, das hat uns vor die Aufgabe gestellt, diese Lösung möglichst schnell selbst zu bauen. Das war dann eine Allianz von Online-Apotheken im europäischen Bereich. Wir haben diese Lösung entwickelt, die nennt sich CardLink und funktioniert so, dass man seine Online-Apotheken-App auf dem Handy hat, dass man die elektronische Gesundheitskarte einfach hinter das Handy hält und über die Nahfeldkommunikationsfunktion der Karte hat man dann einen Zugriff auf dieses E-Rezept. Man kann also die Apotheke, in dem Fall Doc Morris, autorisieren, auf dieses Rezept zuzugreifen und die kann das dann einlösen.
Wie war das denn vorher? Vorher habe ich immer diese rosanen oder grünen oder so Zettel bekommen von meinem Arzt, ne, wo dann stand hier Antibiotika und das hätte ich dann vorher in einen Briefumschlag euch zugeschickt.
So war es.
Aber hättet ihr nicht meine Gesundheitskarte haben müssen? Es hat gereicht, wenn ich euch nur das Rezept geschickt
genau.
habe?
Ja, okay. Also zu papierenden Zeiten.
Und das hat dann gedauert, ja.
Zu papierenden Zeiten gab es ja kaum Missbrauchs- oder Fälschungsschutz. Also das digitale System ist ja viel, viel sicherer. Da hat man ja viel mehr Regularien reingebaut. Vorher war das so, wenn du ein Rezept in eine Apotheke getragen hast oder zu einer Online-Apotheke geschickt hast, dann wurde es eben beliefert.
Mhm. Ja. Ja, ich kann mich jetzt auch nicht daran erinnern, dass ich dann nochmal meinen Ausweis hätte zeigen müssen,
Nein.
dass ich auch wirklich diese Person zum Beispiel bin. Ne?
Hättest ja auch deine Tante Erna schicken können oder deinen 12-jährigen Neffen, um das abzuholen. Das wäre ja legal gewesen.
Ja, genau. Okay, und jetzt ist das so, ich bin bei meiner Ärztin zum Beispiel und bekomme das Rezept auf meine Karte. Ich muss ja zum Beispiel, wenn ich jetzt auch schon mal bei der Ärztin war, nicht extra mehr zu der Ärztin hin, um meine Karte einlesen zu lassen, ne? Und das ist trotzdem dann auf meiner Karte. Super praktisch, ja auch für uns Patientinnen, Konsumentinnen, wie auch immer. Und das heißt aber auch, der Arzt muss die Infrastruktur haben, ne, um das zu machen. Ist für die aber sicherlich auch eine Entlastung. Also
mittlerweile ja. Also auch da gab es so Umstellungsschmerzen, bis das technisch alles lief und bis man so die typischen Arztpraxisprobleme gelöst hatte. Aber das hat sich in dem einen Jahr als Standard völlig etabliert, das ist keine Frage mehr.
Das ist mega, also das ist echt gut, dass das jetzt auch so schnell normal geworden ist. Ne? Genau, und jetzt kann ich mit dieser Karte eben zu meiner Apotheke nach Nippes gehen oder ich kann sie vor die App halten und kann das von euch Next Day Delivery, wenn ich bis 20 Uhr abends das da vorhalte, wird das geschickt sozusagen. Ne?
Genau, also wir haben die Lösung entwickelt, innerhalb im Prinzip weniger Wochen, kann man sagen. Und du kannst dann aber nicht einfach live gehen, weil im Gesundheitssystem wird alles gesichert. Es gibt dann die Gematik, das ist die Nationale Agentur für Medizin. Und die betreut dieses technische System, die Telematikinfrastruktur im Gesundheitswesen. Und die muss dir dann dieses Produkt zertifizieren, muss sagen, okay, das ist sicher und das ist okay und du kannst das nehmen. Und das ist im April letzten Jahres dann der Fall gewesen, dass wir diese Zertifizierung bekommen haben und dann konnten wir richtig loslegen. Weil vorher bedeutete die Einführung des E-Rezeptes erstmal das Gegenteil von dem, was wir erwartet hatten, nämlich die Bestellung von verschreibungspflichtigen Arzneimitteln sind erstmal in den Keller gegangen, weil die Leute kein Papier mehr hatten, das sie uns schicken konnten und kein E-Rezept hatten, das sie uns digital zukommen lassen konnten. Mhm. Und seit April geht es jetzt nach oben.
Kannst du da Zahlen nennen? Wie stark wird das genutzt? Wie hat sich das verändert? Nutzen die Leute jetzt verstärkt auch eine Online-Apotheke durch das E-Rezept? Oder?
Ja, um mal ein, zwei Zahlen zu nennen. Wir hatten im ersten Quartal 2025 im RX-Bereich ein Wachstum von über 50% im Vergleich zum Vorjahresquartal. Das ist viel. Obwohl im letzten Jahr die Basis nicht so hoch war, das muss man auch sagen. Und wir sehen insgesamt, dass der Marktanteil der EU-ausländischen Versandapotheken ausgehend von einem sehr niedrigen Niveau deutlich gestiegen ist. Also 2023 gab es einen Marktanteil von 0,75% bei verschreibungspflichtigen Arzneimitteln, weil es ja auch immer so schwierig und umständlich war. Und Ende 2024 lag der schon über 1,1%. Also es geht noch um.
Erfreulich für euch. Okay, dann lass uns doch nochmal so zum Ende unseres Gesprächs hin einen ganz großen Bogen schlagen, ein großes Thema aufmachen. Du hast das am Anfang schon gesagt, dass wir effizienter werden müssen in unserem Gesundheitssystem, dass wir immer mehr Geld reinbuttern sozusagen, aber die Effizienz eigentlich nachlässt, was ja total bedenklich ist. Und gleichzeitig haben wir ja auch diese demografische Entwicklung. Du hast es ja eben kurz erklärt, auch, wie hast du gesagt, die Buber gehen in die Morbidität. Genau, und gleichzeitig sinkende Fachkräfte. Und das ist ja einfach eine Riesen-Challenge. Und wir sind, glaube ich, alle daran interessiert, dass sich das System verbessert. Und ich glaube, dass die Digitalisierung da ganz viel machen kann. Ich will mal kurz was vorlesen aus eurem Positionspapier zur Bundestagswahl 25, und zwar Problemdruck in der Arzneimittelversorgung. Das Gesundheitswesen in Deutschland hat erhebliche Effizienzprobleme. Hohen Ausgaben und stark wachsenden Beitragssätzen in der gesetzlichen Krankenversicherung stehen nur noch mäßige Versorgungsergebnisse gegenüber. In der Arzneimittelversorgung führen dauerhafter Fachkräftemangel, stetiger Rückgang an Apotheken zu einer Gefährdung der Flächendeckung, auch schon drüber gesprochen. Gleichzeitig wächst die Zahl chronisch erkrankter und pflegebedürftiger Menschen, die oft unzureichend betreut werden. Die Kapazitätsgrenzen bei der Bewältigung der Patientenbedürfnisse sind erreicht. Das ist ja einfach super heftig, ne? Ich habe das Gefühl, das ist auch so oft was wir so verdrängen. Vielleicht, wenn wir auch nicht persönlich in der Familie betroffen sind, ja, wird schon passen irgendwie. Aber wenn man zum Beispiel auch liest, was ein Pflegeheimplatz pro Monat kostet, also ich wüsste nicht, wie wir das abdecken sollten, wenn das zum Beispiel in unserer Familie mal der Fall sein sollte. Und gleichzeitig beobachtet man ja auch jetzt schon, okay, ich brauche einen Termin beim Orthopäden zum Beispiel. Immerhin kann ich es mittlerweile über Dr. Lipp machen. Da sehe ich dann auch immer, wie schnell ich einen kriegen würde, wenn ich privat versichert wäre. Auch nicht so toll, die Erfahrung. Aber da, wir warten teilweise extrem lang auf Arzttermine, auf MRT-Termine. Und das ist ja schon einfach bedenklich, und gleichzeitig beobachtet man, glaube ich, auch als ganz normaler User, sag ich mal, in der Arztpraxis, dass es schon Ineffizienzen gibt. Ne? Zum Beispiel denke ich bei vielen Sachen, Mensch, das hätte ich jetzt auch am Telefon irgendwie klären können und muss jetzt hier nicht in dieser Virenhölle in dem Arztzimmer sitzen. Ne? Mhm. Also ich glaube schon, das ist ja auch schön, dass es da so ein extremes Potenzial gibt, die Dinge zu verändern. Und ihr habt da auch ganz konkrete Vorschläge gemacht, und das würde ich jetzt gerne nochmal so zum Schluss von dir hören, weil da steckt so viel Lösungskompetenz auch drin, in dem, was ihr sagt, ja?
Ja, also es ist wirklich so, als Unternehmen, wir wollen ja nicht nur Geld verdienen, wir müssen Geld verdienen, sondern wir wollen auch tatsächlich Versorgung sichern, weil wir sind in diesem ethischen Markt unterwegs, wo es darum geht, Arzneimittelversorgung sicherzustellen, und zwar für alle und überall. Und wir haben die gleichen Probleme in der Arzneimittelversorgung wie in der ärztlichen ambulanten Versorgung, wie in der Pflege, wie in der stationären Versorgung. Es ist nicht effizient. Und auch wenn das mittlerweile ein plattes Schlagwort ist, Digitalisierung ist ein wesentlicher Teil der Lösung. Digitalisierung ist nicht alles, aber ohne eine konsequente Digitalisierung ist alles nichts. Telepharmazie hatte ich als Stichwort schon angesprochen. Für eine ortsunabhängige Zueinanderbringung von Patient und Betreuern. In der Medizin ist das genauso. Wir haben zu wenig Hausärzte, zu lange Wartezeiten bei Fachärzten. Telemedizin ist ein Teil der Lösung. Zu dem Doc Morris Unternehmensökosystem gehört übrigens auch die Teleklinik. Das ist Deutschlands größter Telemedizin-Plattformanbieter. Der ermöglicht genau das, was du vorhin als Problem beschrieben hast, aus deiner eigenen Erfahrung zu lösen. Das heißt, wenn ich keinen Hausarzt habe zum Beispiel, nutze ich Telemedizin, gehe ich auf ein telemedizinisches Portal, das kann die Teleklinik sein, und kriege dort zeitnah eine Verbindung zu einem Arzt. Und zwar zu einem Arzt, der in Deutschland niedergelassen ist und hier seine Praxis betreibt und sagt, ich habe in der Woche noch 2-3 Stunden, die kann ich erübrigen, weil ich da keine Patienten in der Praxis habe, um Patienten online zu betreuen. Und dann komme ich schneller an den Termin und der Arzt füllt sozusagen seine Restkapazität auf. Und mit dieser Denke müssen wir uns eigentlich durch das gesamte System bewegen, die Leute digital zueinander zu bringen, die Angebot betreuerischer Art haben und die, die ein Bedürfnis als Patient haben. Und das ist sozusagen nur die erste Stufe. Die zweite Stufe ist Daten, Wissen. Wir sind dieses Jahr hoffentlich in dem entscheidenden Jahr, in dem es wirklich gelingt, flächendeckend die elektronische Patientenakte in der gesetzlichen Krankenversicherung zumindest in die Nutzung zu bringen. Wenn es für jeden Patienten so ein Dossier gibt, in dem seine ganze Medikationshistorie drin ist, seine ganze Krankheitsgeschichte, seine ganzen Therapien über Jahre, dann ist das so viel wertvolles Wissen, um dem Patienten individuell bei seinem Problem oder seinem nächsten Problem zu helfen, dass wir viel, viel bessere Patient Outcomes wieder haben werden, als wir die in der Vergangenheit hatten. Und wenn man diese ganzen individuellen Patientendaten dann auch nochmal in anonymisierter Form in die Forschung gibt, dann werden wir neue Therapien für seltene Erkrankungen finden. Wir werden die Möglichkeit haben, dass man unterschiedliche Krankheitsbilder genauer voneinander abgrenzt und dafür individuellere Medikamente erfindet, die besser helfen können. Da kommt der dritte Punkt dann ins Spiel. Das ist nämlich, dass wir KI nutzen in einem ganz anderen Umfang als bisher im Gesundheitswesen, um sozusagen Bagatellfragen vom Algorithmus abarbeiten zu lassen, das medizinische und pharmazeutische Personal damit freistellen von Bagatellaufgaben, sodass sie mehr Kapazität haben, sich individuell um wichtige Patientenfragen zu kümmern. Und wir können KI nutzen, um diese riesigen Datenmengen zu durchforsten, die KI zu trainieren und uns dabei zu helfen, neue Arzneimittel zu entwickeln, neue Therapien zu entwickeln und ein effizienteres System aufzubauen. Und das müssen wir auch. Ich glaube, fast alle Verantwortlichen im Gesundheitssystem haben die Glocke schlagen hören. Und jetzt muss man Gas geben.
Das klingt nach einem Plan, wobei ich jetzt denke, zum Beispiel meine Großeltern hatten neulich ein Riesenproblem. Die haben keinen Arzttermin bekommen, weil sie auch keinen mehr am Telefon erreicht haben, weil sie wiederum auch nicht Doktolib benutzen können. Und meine Großeltern könnten jetzt auch keine Telepharmazie machen, ne? Aber ich glaube, das ist immer so ein, also weil die nicht die Digitalkompetenz einfach haben, ne? Also, aber ich glaube trotzdem, dass das ein Und ist. Also wir brauchen diese drei Schritte, die du genannt hast, und wir haben ja auch trotzdem immer noch eine Offline-Infrastruktur, ne? Und die müssen beide ineinander greifen. Ich könnte ja zum Beispiel auch durch Telepharmazie viel mehr die Praxen wieder entlasten. Da werden wieder Kapazitäten frei und so, ne?
Genau, ich hatte ja eingangs schon gesagt, also ich glaube, man braucht beides.
Genau.
Online und Offline, Tele und vor Ort, das wird auch auf lange Sicht so bleiben. Aber vielleicht kann man einfach in Zukunft eine neue Regel etablieren. Wir haben lange diskutiert in der Gesundheitsversorgung darüber, dass ambulant vor stationär gelten soll in der Patientenversorgung. In Zukunft muss man diese Strecke erweitern. Und das Credo muss sein, digital vor ambulant vor stationär.
Sehr gut. Das ist schon eigentlich ein mega gutes Schlusswort. Aber ich will dich trotzdem noch eine Sache fragen. Da bin ich neulich drüber gestolpert. Und zwar soll es Ende des Jahres möglich sein, dass ich mir zum Beispiel Paracetamol, also ein nicht verschreibungspflichtiges Medikament, in eine DM-Filiale liefern lasse. Wie beobachtest du solche Entwicklungen? Glaubst du, dass da nochmal große Verschiebungen im Markt stattfinden werden?
Also, was ich grundsätzlich nicht tue, ist, das Verhalten potenzieller Wettbewerber am Markt zu kommentieren. Das kann, davon will ich nicht. Aber was klar ist, die Arzneimittelversorgung ist ein Markt, der ganz stark in Bewegung ist und der sicherlich auch noch eine ganze Weile ganz stark in Bewegung bleiben wird. Das macht mir keine Kopfschmerzen, weil ich überzeugt davon bin, dass Doc Morris für diesen Wettbewerb sehr, sehr gut aufgestellt ist, weil wir eben nicht nur die Kopfschmerztablette dann liefern, sondern vor allem die verschreibungspflichtigen Arzneimittel auch liefern. Und wir liefern sie bis zur Haustür oder bis ins Wohnzimmer und haben eine Menge Erfahrung in diesem stark regulierten Bereich, in dem man über viele Fragen stolpern oder sogar straucheln kann. Und das lassen wir kommen.
Sehr gut. Rainer, ich danke dir. Wir haben lange gesprochen, aber es war auch sehr dicht. Viel Information, hoffentlich einfach und klar auf den Punkt gebracht für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich bedanke mich für deine Insights, Rainer. Vielen Dank.
Danke fürs hier sein dürfen.
Ja, das war die längste Folge der EHI Retail Insights seit Bestehen in 2021. Ich hoffe, ihr habt bis zum Ende durchgehalten. Wir haben uns ganz viel Mühe gegeben, einfach und klar zu sprechen. Ich fand das Thema einfach selber total spannend, habe Rainer total gerne zugehört bei seinen Ausführungen. Und ja, hoffe, dass ihr uns treu bleibt. Abonniert gerne unseren Podcast, gebt uns Sterne, verlinkt euch mit mir bei LinkedIn sehr gerne. Schreibt mir, wenn ihr Feedback habt oder wenn ihr mal Speaker vorschlagen wollt. Wenn ihr wollt, hören wir uns wieder nächsten Mittwoch. Macht's gut, bleibt gesund.
Mit unserem Wissen die Zukunft des Handels gestalten. Dafür forschen wir. EHI. Gemeinsam besser handeln.